viele, die eben, das ist wieder ein Mythos, wenn ich halt sportlich und jung bin, kann ich keine hohen Cholesterinwerte haben und muss mich auch damit nicht auseinandersetzen, aber das stimmt halt leider so nicht.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio und ich bin diesmal wieder die, die hier die Fragen stellt. Eier sind schlecht für den Cholesterinspiegel. Wenn ich schlank bin, dann kann mein Cholesterin gar nicht hoch sein. Oder nur ältere Menschen müssen sich um ihr Cholesterin kümmern. Ja, diese Sätze, die kennen wir wohl alle. Aber die Frage ist schon, wie viel Wahrheitsgehalt steckt denn da überhaupt drinnen? Und deshalb sprechen wir heute übers Cholesterin und darüber, naja, wie wahr sind denn diese Aussagen? Und wir räumen mit Mythen rund um diesen ja vermeintlich ein bisschen verteufelten, aber doch sehr lebenswichtigen Stoff in unserem Körper auf. Und ich freue mich über meine Gesprächspartnerin. Sie sitzt mir gegenüber. Herzlich willkommen, Doktorin Andrea Labner. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Wahlärztin in Leonding. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Das ist schon so, gell? Wir haben so diese Sätze, mit denen wir groß werden, die wir immer wieder hören, diese Mythen rund um in Wirklichkeit jegliche Dinge des Alltags und des Lebens, aber gerade auch, wenn es um die Gesundheit geht. Und beim Cholesterin, da gibt's auch ein paar so wundervolle Mythen, über die wir heute sprechen wollen. Damit wir aber das gut erklären können, müssen wir mal wahrscheinlich von vorne anfangen. Cholesterin. Da glauben wir, sobald wir das Wort Cholesterin hören, glauben wir das furchtbar. Hauptsache, wir haben es nicht, so ungefähr. Aber das Cholesterin braucht man ja natürlich auch. Vielleicht magst du uns mal zu Beginn erklären, was ist denn überhaupt Cholesterin? Wofür ist es denn in unserem Körper zuständig?
Also ich glaube, du hast eh eingangs schon völlig richtig gesagt, dass es halt verteufelt wird, aber eigentlich zu Unrecht. Weil Cholesterin ist ja nur ein Überbegriff für eine fettähnliche Substanz, für die Lipide, die man im Körper eben für viele Prozesse brauchen. Ob es jetzt Hormonproduktion ist oder halt wichtige fettlösliche Vitamine, die man halt aufnehmen müssen. Das heißt, an sich ist Cholesterin nicht schlecht. Aber natürlich ist es ein Übergriff für eben die Unterwerte, wie halt eben diese LDL oder HDL. Und da muss man sehr wohl unterscheiden. Da gibt's ja wohl was Schlechtes. Und das ist eben das LDL, das wir uns eigentlich jetzt im Speziellen hauptsächlich anschauen und das eigentlich im Hauptfokus der Medizin liegt. Und ich habe immer wieder Patienten, die ich halt frage, ist einmal eine Gesunduntersuchung gemacht worden beim Hausarzt? Und dann sagen, ja, und wie waren die Cholesterinwerte? Und dann nennen wir eigentlich alle immer nur den Gesamtcholesterin. Und diese Unterwerte sind eigentlich in den wenigen Köpfen nur drin, dass eigentlich dies relevant ist, weil das Risikoprofil mit dem Gesamtcholesterin nicht abgebildet wird, sondern das eigentlich nur eben eine Summe der Unterwerte ist. Und das muss man sich halt wirklich dann im Speziellen sehr wohl genauer anschauen, wie es dann ausschaut vom Risiko, wie halt eben das Schlechte, das LDL-Cholesterin oder das HDL halt in der Verteilung ist.
Jetzt wissen wir ja, dass ein erhöhter Cholesterinspiegel gerade auch in Österreich ein zentrales Risiko ist für die Gesundheit, für die Menschen, auch für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie häufig siehst du denn in deiner Praxis, dass wir mal so ein bisschen ein Gefühl kriegen, Menschen, die mit einem erhöhten Cholesterinspiegel kommen, die tatsächlich hier auf der Risikoseite unterwegs sind?
Also das ist sicher tagtäglich. Also das ist, glaube ich, die Hauptdiagnose in einer internistischen Praxis. Und da muss man natürlich unterscheiden, da gibt es halt zwei Hauptgruppen, die erhöhte Cholesterinwerte haben. Das ist die eine Gruppe, die sehr wohl ihr dazu beitragt, das ist halt einfach das metabolische Syndrom, halt durch Stress, man hat wenig Zeit für Ernährung, man ist halt ein bisschen dicker, man hat mehr sitzende Jobs, man bewegt sich zu wenig. Wie gesagt, das ist die eine Gruppe und dann gibt's die andere Gruppe, die halt einfach aufgrund der Genetik ein bisschen benachteiligt ist und aufgrund dessen hohe Werte hat. Und diese Gruppe ist oft eine hohe Dunkelziffer, weil die oft sehr unbekannt ist. Also viele, die eben, das ist wieder ein Mythos, wenn ich halt sportlich und jung bin, kann ich keine hohen Cholesterinwerte haben und muss mich auch damit nicht auseinandersetzen. Aber das stimmt halt leider so nicht. Mhm. Sondern da gibt's eben diese Variable der Genetik, die man sich halt einmal anschauen sollte, um da halt sehr wohl einen anderen Zugang dazu zu finden.
Diese Mythen, die werden wir nachher noch ganz genau uns anschauen, was da denn so drinnen hängt. Das sage ich mal, das Gefinkelte bei so Gesundheitsthemen, die innere Medizin betreffen, ist ja oft so, dass man sie im ersten Schritt ja nicht merken. Wir haben jetzt kein Symptom in dem Sinne. Man sagt nicht, okay, da ist Schmerz, da muss jetzt was sein, sondern man merkt es ja gar nicht. Wie oft soll man sich denn diesen Cholesterin, diese Werte, die schauen wir uns dann auch noch gleich an, anschauen lassen? Was wären denn vielleicht auch Hinweise, wo du sagst, ah, da müssten wir jetzt mal genauer auf den Cholesterinspiegel schauen?
da muss man aber das Gesamtpaket sehen, wenn ich halt in der Familie schon in sehr jungen Jahren Ereignisse habe. Das heißt, der Papa mit Mitte 40 einen Herzinfarkt gehabt hat. Ich weiß, es sind Schlaganfälle einfach in jungen Jahren schon bei der Oma oder bei der Tante oder sonst irgendwas. Dann sollte man natürlich eher früher hinschauen, wenn dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass in der Familie eben hohe Cholesterinwerte vorhanden sind, die vererbt sind. Beziehungsweise ist es natürlich auch so, dass wenn ich zuckerkrank bin und andere Stoffwechselerkrankungen habe, wie eine Schilddrüsenunterfunktion, das ist ja doch ein komplexer Stoffwechselprozess, die ineinander gehen. Bei diesen Patienten muss ich halt dann schon früher schauen und halt genauer hinschauen und halt auch in jüngeren Jahren schon hinblicken. Grundsätzlich sagt man, man sollte einmal in jungen Jahren einmal einen Status machen. Also ich würde es ja vernünftig finden, wenn das wirklich im Mutter-Kind-Pass auch schon drinnen ist, dass man bei den Kindern schon einmal weiß, wie ist der Lipoprotein-A-Wert, wie ist der LDL-Wert. Und anhand dessen kann ich schon mal schauen, wie ich dann später die Verlaufskontrollen wähle, in welchem Abstand. Und sonst halt in jugendlichen Altern ab 35 haben wir dann eh die Gesundheitsuntersuchung neu in Österreich, wo man halt dann eben die Lipide anschaut und dann halt alle 3 bis 5 Jahre und ab 40, 45 halt wirklich engmaschiger. Und je nachdem, was man für ein Risiko hat, bin ich Raucher, bin ich dick, bin ich zuckerkrank, habe ich einen hohen Blutdruck. Das heißt, wenn ich halt solche anderen zusätzlichen Risikofaktoren habe, ist das halt schon wichtig und fließt halt in die Entscheidung ein, wie engmaschig man halt dann kontrollieren soll oder muss. Und das wird wieder individuell entschieden und halt nicht Gießkannenprinzip, man muss halt dann alle 3 Monate hingehen oder jährlich. Also das hängt halt dann wirklich vom Patienten und halt von dem ganzen Rundherum halt dann auch ab.
Aber dennoch jetzt an dieser Stelle wieder mal vielleicht eine kleine Erinnerung an alle, die jetzt gerade zuhören, die sich denken, wann war denn eigentlich meine letzte gesunden Untersuchung, meine letzte Vorsorge? Vielleicht, es ist ja viele Monate dieses Jahres liegen noch vor uns, vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, sich einen Termin auszumachen.
Punkt 1.
Ich finde immer Vorsorge so wichtig.
Absolut, es geht ja Richtung Prävention und was mir immer aufhört, die Männergesundheit liegt hauptsächlich in der Frauenhand. Weil ich habe letzte Woche wieder einen Patienten gesagt, und was führt sie zu? Und so meistens so mein Begrüßungssatz und dann sagt er, meine Frau. Und ich sage, aha, meine Frau hat gesagt, ich muss mir das jetzt anschauen lassen. Und das finde ich aber recht spannend.
Ja, wir wissen ja übrigens auch, dass diesen Podcast ja eher Frauen hören als Männer oder mehr Frauen hören als Männer. Also wir haben da noch was zu tun, auch in dieser Hinsicht. Jetzt hast du schon mit Begriffen um dich geworfen, mit LDL, HDL und Co. Machen wir mal eine Begriffserklärung. Wie erklärst du denn deinen Patientinnen und Patienten die Werte, die du dir anschaust? Was steckt dahinter?
Also wie wir schon eingangs gesprochen haben, Cholesterin ist ja nur so ein Überbegriff, wo es halt viele Unterwerte gibt. Also beim Blutlabor, bei den Fetten schaut man sich eben das Gesamtcholesterin sehr wohl an, aber dann gibt es eben das HDL. Das Gute, das erkläre ich noch, das LDL. Dann das Non-HDL, das ist eigentlich das Gesamtcholesterin minus HDL, weil oft hat man da eine Lücke, wenn man jetzt im Labor sich das zusammenzieht, denkt man, irgendwie ist da ein Rechenfehler. Jetzt habe ich da das HDL bei 30, was sehr zu niedrig ist, ein LDL bei 130, aber Gesamtcholesterin bei 240, irgendwie geht sich das nicht aus. Und dann haben wir die Triglyceride und dann haben wir eben also die speziellen genetisch unabhängigen Faktor, diesen Lipoprotein-A-Wert, den schaue ich mir schon immer sehr gerne an, bei neuen Patienten, die noch nie was davon gehört haben und wo das noch nie bestimmt worden ist. Das sind einmal so die Hauptwerte. Und zur Erklärung eben, Gesamtcholesterin ist die Summe, der eben eine Hausnummer ist, wenn ich in das nicht genau hinschaue, wo welche Verteilung liegt. Und das LDL kann man sich vorstellen, deswegen L wie so ein Lieferprotein, das heißt, das liefert von der Leber einfach die ganzen Fette, wo man es halt braucht, weil wie gesagt, ist ja eine lebenswichtige Substanz. Wenn man aber zu viel dafür hat, wird halt zu viel hingeliefert, was man braucht, und dann bleibt das halt liegen. Und macht halt Gefäßveränderungen und macht halt Entzündungen und macht halt diese Ablagerungen. Manche sagen Flugrost, manche Kalk, und halt dementsprechend diese Plaques, was man halt als Atherosklerose dann erkennt. Und das HDL ist dann eher der Hohldienst, der halt eben H, der so diese Sachen eben zurückholt zur Leber und dann halt wird's halt abgebaut. Da merkt man schon, die Leber hat einen großen Stellenwert, da kommen wir noch später drauf. Und da muss man jetzt sagen, wenn das HDL halt hoch ist, dann hat das sehr wohl einen positiven Effekt, weil das halt weggeholt wird, aber die Verteilung passt nie. Und früher hat es eben geheißen, dass man, wenn man eben, dass das HDL, wenn es hoch ist, das LDL aufhebt. Aber leider dementsprechend ist halt nicht so. Weil wenn man zu viel dort hat, kann der Hohldienst trotzdem das nicht so weit wegräumen, dass es keine Veränderungen macht. Und die Triglyceride sind also der nächste Bestandteil, der Energielieferant ist. Das ist eigentlich der, der was am ehesten durch Ernährung und Bewegung und Omega-3 schnell beeinflussbar ist. Und das ist das, was man aus der Nahrung auch gut aufnimmt und halt das hochhält. Das heißt, wenn man viel schlechtes Fett, also gesättigte Fettsäuren isst, dann werden die Triglyceride sehr hoch. Und dieser Lipoprotein-A-Wert, den wir eben kurz angesprochen haben, ist eben dieser eine genetisch unabhängige Faktor, den man nicht wirklich beeinflussen kann und der halt zusätzlich Veränderungen in Gefäßen und Entzündungen macht und halt ein zusätzlicher Risikofaktor ist, der im Gesamtbild zum Einschätzung, wann fange ich mit einer Medikation an, wie streng bin ich bei den anderen Werten, halt sehr wohl seinen hohen Stellenwert hat.
Also schon mal durchaus komplexer, als sich mancher vielleicht vorstellt, weil die meisten haben HDL und LDL schon mal gehört. Bei Lipoprotein A, bei diesem LPA-Wert, da kommt bei vielen vielleicht schon mal das Fragezeichen, aber eben wichtig, dass man weiß, okay, Triglyceride, das sind Dinge, auf die man als Arzt, als Ärztin wirklich schaut und wo man auch als Patientin und Patient vielleicht mal aktiv nachfragen kann und sagen kann, was habe ich denn da eigentlich für einen Wert, können wir uns mal anschauen.
Genau, absolut. Und wie gesagt, dieser LPA-Wert, mir fällt das immer wieder auf, weil wie gesagt, wenn ein Patient neu kommt, meine langjährigen Patienten, die kenne ich halt und die haben ja entweder schon ein Ereignis gehabt oder ich weiß halt, wie die Werte sind, die frage halt schon immer, ist der schon mal bestimmt worden? Und ich höre eigentlich zu 95%, von dem habe ich noch nie was gehört. Oder was ist das eigentlich? Und darum, den sollte man nur einmal im Leben bestimmen. Der ändert sich nicht wirklich viel. Bei uns Frauen schon im Wechsel minimal, aber wenn er normal ist, ist er normal. Dann wird er jetzt nicht so weit steigen, dass ich den jetzt nochmal kontrollieren muss. Und somit weiß ich, ist der erhöht oder ist er nicht erhöht? Und da gibt's halt unterschiedliche Grenzwerte. In Linz die meisten Labore dann in Milligramm pro Deziliter ausgeben. Und wenn ich da über 50 bin, dann gehöre ich halt leider zu den gar nicht so wenig, das sind halt trotzdem, jeder Fünfte hat das. Mhm. Also das ist relativ häufig und darum wundert es mich immer wieder, dass die meisten nichts davon gehört haben. Wenn ich halt über 50 Milligramm pro Deziliter bin, gehöre ich halt eben in diese Risikogruppe eben rein.
Das heißt, das ist so quasi ein bisschen auch diese Grundausstattung, die ich halt mitbekommen habe.
Genau.
Wo du sagst, die ändert sich nicht wirklich und wenn ich den schon mal von Grund auf niedrig habe oder normal habe, ist schon mal gut. Wenn das aber von Grund auf hoch ist, den ändern wir nicht. Aber es ist einmal eine Grundvoraussetzung, die vielleicht nicht so optimal ist für mich und damit einmal eine Basis, auf die man schauen kann.
Absolut. Und ich finde, je früher man das macht, desto eher kann man halt reagieren, viel sagen, halt, das ist Angstmache. Ich finde es eher, ich hätte Angst davor, was ich nicht kenne. Mhm. Und so weiß ich, wenn ich das halt eben schon in jungen Jahren weiß, dann kann ich mein Risiko ein bisschen einschätzen, dann kann ich mir überlegen, rauche ich jetzt wirklich nur dazu oder eben versuche ich halt trotzdem mit Sport und halt Ernährung ein bisschen die anderen Werte zu beeinflussen, weil, wie gesagt, das ja dann trotzdem wie so ein bisschen ein Damoklesschwert dann ein bisschen übereinschwebt und dann kann ich das halt so mit positiv begünstigen oder zumindest beeinflussen.
Mhm. Da sind wir beim ganz wichtigen Stichwort, nämlich das Thema des Beeinflussens. Mhm. Jetzt habe ich, wie gesagt, also den LPA-Wert, da kann ich nicht viel tun, aber ich habe sehr wohl eben HDL, LDL und da gibt es natürlich Themen oder Dinge, die ich tun kann, um meine Cholesterinwerte positiv zu beeinflussen. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand bei dir sitzt oder eine Mann oder Frau, ist ganz egal, mit einem erhöhten Cholesterinwert, vielleicht auch ein erhöhtes schlechtes, was wäre das Erste, wo du sagst, an dem musst du jetzt einmal schrauben?
Natürlich Ernährung und Bewegung, das sind mal die zwei Hauptthemen, die da eben Einfluss nehmen, wobei man sehr wohl viele in Schutz nehmen muss, weil eben, wenn ich in die genetische Richtung wie familiäre Hyperkolostomie oder im LPA geht, da kann ich halt, wie gesagt, nur begrenzt was machen. Weil das, was auch viele nicht wissen, 80% produziert man ja selber in der Leber oder 70-80%. Das heißt, ich kann mit Ernährung halt nur 20-30% halt variieren. Und da muss man halt auch wieder das Gesamte sehen. Wenn ich jetzt da einen jungen Fitten habe, der halt ein LDL von 130, 140 hat, da kann ich natürlich mit Ernährung was machen und Bewegung. Aber wenn der schon 230 hat, weiß ich, der hat eine familiäre Komponente, da komme ich nie dorthin, wo ich hin will. Das muss man halt immer ein bisschen individuell betrachten. Und Ernährung, grundsätzlich, die österreichische Hausmannskost ist halt an sich nicht sehr förderlich, so ehrlich muss man halt sein. Sie ist halt sehr fettreich, viel mit Panier und Schnitzel und Schweinsbraten. Und grundsätzlich weiß eh jeder, wo seine Fehler liegen. Das ist halt der industrielle Zucker, aber halt die Transfette, also die gesättigten Fettsäuren, wie wir letztes Mal, wie wir zuerst halt schon gesprochen haben, wo halt verarbeitete Fleisch- und Wurstprodukte halt viel sind oder halt überhaupt stark verarbeitete Lebensmittel, Fertigkost. Das sind halt die, die man halt meiden sollte. Und ich kann natürlich positiv beeinflussen, wenn ich viele Ballaststoffe esse, wie Haferflocken, Hülsenfrüchte, Vollkorn, weil das ist der zweite Weg, da kann ich nämlich das Cholesterin über den Darm weniger aufnehmen. Das wirkt so ein bisschen wie ein Schwamm und das kann dann eben nicht über den Darm aufgenommen werden und somit habe ich wenig in der Blutbahn. Also das sind schon Lebensmittel, die das positiv beeinflussen. Und Bewegung ist noch ein Thema, wo ich das HDL halt anheben kann. Das heißt, mit Bewegung steigt automatisch das HDL und da rede ich jetzt nicht von, ich muss 5-mal die Woche ins Fitnessstudio, sondern dann geht es wirklich um 3-mal in der Woche 30 Minuten flott gehen. Das, was man wirklich in den Alltag unterbringen kann, weil natürlich, bin selber Mutter, viele Mütter sagen, naja, ein Ding, aber da gehe ich mit meinem Kind halt spazieren flott oder halt schneller am Spielplatz und das reicht schon. Also ich muss jetzt nicht großartig den Aufwand betreiben im Fitnessstudio, sondern auch Bewegung in den Alltag implementieren und das reicht oft schon, weil wir eben viel sitzende Jobs haben und halt die Ausrede haben, wir haben wenig Zeit.
Ja, das kennen wir alle. Nehmen wir uns selbst bei der Nase. Wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe das an, ich ändere was in meiner Ernährung, ich ändere was in meinem in meiner Aktivitätsfreudigkeit, nenne ich das jetzt einmal. Wann merkt man was? Wie lange muss ich denn durchhalten oder mich umstellen, dass du sagst, okay, in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in 5 Jahren oder vielleicht in einer Woche merkt man schon, da ändert sich was, da tut sich was in meinem Körper.
Also die Umstellung soll immer so schon nachhaltig sein. Also ich brauche jetzt nicht Laborkosmetik betreiben und jetzt mit 3 Monaten wirklich kastein und dann eine Laborkontrolle machen und sagen, Yippie, und jetzt wieder zurück zum Alten. Das bringt jetzt nichts. Und darum sage ich, es soll schon irgendwie diese Schritte so sein, dass ich das schon nachhaltig auch so umsetzen kann und auch, dass das so bleibt. Und sonst sagt man, zwischen 3 und 6 Monaten sollte man einmal die Werte kontrollieren und dann sieht man schon mal, tut sie was in die richtige Richtung. Am meisten, wie gesagt, merkt man es bei den Triglyceride, dass die relativ rasch, da sind schon ein paar Wochen bis auch 2 Monate, wo wir dann im richtigen Bereich sind, einfach durch Bewegung und Ernährung. Eben das LDL kann man halt wirklich nur zu 15-20% mit Ernährung in den richtigen Bereich bringen. Das heißt, wenn ich so Grenzwerte bin, schafft man es gut. Und beim anderen sind wir halt leider eh bei den Medikamenten. Aber wie gesagt, 3-6 Monate ist so die Verlaufskontrolle, wo man sagt, da sieht man schon mal, ob wir in die richtige Richtung gehen oder ob die Maßnahmen schon greifen oder ob es die richtigen sind.
Also verkehrt ist es ja auf jeden Fall nicht, auf die eigene Ernährung und auf die Bewegung zu schauen. Das, glaube ich, kann
definitiv
man.
Nicht.
Ich hab das Gefühl, ich sage das in jeder Folge, mit jedem, mit dem ich da rede, geht es irgendwo unterm Strich um meinen gesunden Lebensstil und dass ich mich da auch gut verhalte und selbstverantwortlich da auch bin. Aber wie du eben sagst, es kann dann passieren, nach 3-6 Monaten, wir schauen drauf und dann kommt die Keule und die große Enttäuschung, dass es eben vielleicht ein bisschen sich verbessert hat, aber nicht in dem Maße, wo du sagst, das hätten wir jetzt gern gesehen oder wo man selbst vielleicht auch die Erwartungshaltung hat, boah, jetzt habe ich so viel getan, dann müssten wir jetzt eigentlich dort sein. Wann ist für dich der Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt geht's ohne Medikamente nimmer?
Das haben wir eh schon, ist immer eine individuelle Entscheidung. Da muss man halt wirklich eben die Begleitfaktoren sehen, was ist in der Familie los, eben sind andere Erkrankungen wie Bluthochdruck da, eben bin ich Raucher, habe ich eben einen Zucker, ist die Schilddrüse, das heißt diese ganzen Faktoren, natürlich auch das Alter, und oder eben über genetische Komponente. Und je nachdem, es gibt in der Medizin ja überall Scores und Guidelines, an die wir uns orientieren, aber trotzdem muss man halt wirklich die Person dahinter sehen. Und wenn ich halt eben sehe, dass ich halt mit Bewegung und Ernährung nicht irgendwie in dem Bereich bin, wo ich sein will, dann fängt man halt eben im Hinblick auch der anderen Risikofaktoren mit dem Medikament an. Und da sind ja die Richtlinien runtergesetzt worden, also sind auch viele Patienten irritiert, weil das haben auch viele nicht mitgekriegt, dass wir jetzt die Grenzwerte noch ein bisschen gesenkt haben seit 2019 und halt noch tiefer gerne wären mit dem LDL-Wert, weil wir draufgekommen sind über die letzten Jahre, dass es doch einen größeren Risikofaktor ist, als was man vorher geglaubt hat.
Und dann ist das Thema eben der Statine, dass man da was dazu nimmt und vielleicht kannst du mir erklären, wie funktioniert diese Medikation? Man hat ja durchaus, wenn man das hört, Statine, oh, pff, da muss ich jetzt was nehmen und das nehme ich wahrscheinlich mein Leben lang und es ist so schon auch eine Belastung, auch mental, glaube ich, wenn man so weiß, okay, das habe ich jetzt, ja, und da muss ich jetzt durch.
Wie gesagt, das ist wirklich täglich Brot. Die Statine sind medial ja sehr in Verruf geraten, wo ich noch nicht ganz dahinter gekommen bin, warum. Sie sind trotzdem einen der längsten, erfahrensten Medikamente. Das heißt, ich habe mir gut erprobt und die sind in den 70er Jahren mal aufgetreten. Dementsprechend hat man wirklich einen langen Beobachtungszeitraum und weiß, wie es wirken und das gut wirken. Und von den Statinen gibt es ja unterschiedliche Präparate. Und nur wenn man das eine nicht vertragt, heißt das nicht, dass man das andere nicht vertragt, weil die ein bisschen anderes verstoffwechselt werden. Das Grundprinzip der Medikamente sind Synthesehemmer, weil wie ich gesagt habe, 80% des LDLs wird in der Leber produziert, das heißt, da hat man Enzyme, und die Statine hemmen die. Das ist einmal das Erste, was wir machen, und den zweiten positiven Effekt, was haben, wenn man halt schon so Ablagerung, Plaques, Kalkdepots hat, stabilisieren die die. Das heißt, das ist wie so ein bisschen ein Überzug, dass die nicht aufplatzen können, weil viele haben ja im Kopf ein Gefäßverschluss passiert, weil sich da was löst, wohin schwimmt und dann ein Gefäß verstopft. Dem ist ja nicht ganz so, sondern diese Plaques können im rupturieren, also aufplatzen, und da sind Stoffe drin, die dem Körper sagen, verschließ mir den Riss. Mhm. Nur der Körper tut da die ganze Kavallerie aktivieren und die reitet dorthin und versucht, den Riss zu verschließen, aber verschließt dann gleich das ganze Gefäß, weil halt einfach alles mobilisiert wurde. Mhm. Und das kann ich mit dieser Statine verhindern. Und das sind aber so ziemlich die einzigen Präparate, die das machen. Die anderen Medikamente, die wir auch haben, machen das nicht. Bis auf noch eins, die Bempedinsäure, die auch diesen Ansatzpunkt hat. Mhm. Und von dem her sind die Statine hervorragend und wie gesagt schon über Jahre lang gut erprobte Medikamente. Aber ja, sie haben natürlich oder können Nebenwirkungen mhm. haben. Und das ist das, was halt viel im Kopf haben. Und das meiste, was halt ist, sind halt diese Muskelschmerzen. Mhm. Und da muss man halt auch sagen, ja, das gibt's. Aber es ist jetzt nicht so häufig, wie es eben diskutiert wird. Und da muss man halt auch klar sagen, wenn ich halt primed bin, wenn ich schon weiß, das Medikament kann ich machen und ich höre das überall. Naja, ab wann gibt man das der Dinge? Die meisten Patienten sind halt 65 plus und da zwickt es und zwackt es halt immer überall. Und wenn ich das schon im Hinterkopf habe, das könnte das Medikament sein, ist das einmal das erste Schuldige, dass das halt das Statin ist. Aber wie gesagt, so häufig ist es wirklich nicht. Und wenn ich das eine nicht vertrage, wie ich schon gesagt habe, kann ich auf ein anderes wechseln und dann kann sein, dass ich das vertrage. Und ich habe halt auch Möglichkeiten, dass ich entweder Coenzym Q10 oder Vitamin D dazugebe und damit die Statine besser vertragen werden, beziehungsweise in der Dosis runtergehe und zum Beispiel einen anderen Wirkstoff, ein Ezetimib, dazugebe, das mhm. einen anderen Ansatzpunkt hat und das nicht macht. Mhm. Und wenn ich es gar nicht vertrage, was auch sein kann, haben wir mittlerweile auch andere Medikamente, die man halt dann eben geben kann und wo man wechseln kann. Das heißt, das ist eh immer Austausch, eine Kontrolle. Das heißt jetzt nicht, das ist jetzt in Stein gemeißelt, das musst du jetzt nehmen und dann bist eben verhaftet. Und ich traue mir gar nicht sagen, dass ich es in den Vertrag und selber abgesetzt habe, was auch viel machen. Also das ist alles kein Thema, da kann man ja drüber reden.
Weil das wäre natürlich die nächste Frage, ganz logisch, was ist, wenn ich es nicht vertrage, gibt es eben Alternativen, ja. Man kann trotzdem was tun.
Ja, also man kann was tun, wie gesagt, entweder Dosis reduzieren, was dazugeben, anders Statin, und wie gesagt, wenn man es wirklich nicht vertragt, gibt es eben die Bempedoinsäure, die eben als Vorstufe von einem Medikament mehr der wirkt, und das heißt nur in der Leber wirkt und dementsprechend keine Muskelschmerzen macht. Das gibt's auch ein Kombinationspräparat eben mit diesem Ezetimib. Das Ezetimib macht eben eine verminderte Cholesterinaufnahme aus dem Darm. Und dann gibt's jetzt die neuen Medikamente, die Spritzen, die man entweder alle 2 Wochen, einmal im Monat oder halbjährlich gibt, die überhaupt die Produktion in der Leber vom LDL hemmt, teilweise wie eine Impfung gilt. Und das ist auch aktuell mittlerweile gut, weil früher hat man es nur in einer Stoffwechsel-Spezialambulanz im Krankenhaus verordnen können. Und mittlerweile dürfen wir Fachärzte das auch seit letzten Juli. Das heißt, da hat man immer diesen komplizierten Prozess, ich muss ins Krankenhaus, in der Ambulanz und Wartezeiten, sondern das geht auch mittlerweile über einen niedergelassenen Facharzt.
Aber auch sehr spannend, dass sich da einfach in der Forschung unglaublich viel tut und der Entwicklung der Präparate, der Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man kann auf jeden Fall auch was tun, wann halt irgendwo da ein Risiko auftaucht. Reden wir mal über die Mythen. Also ich habe ja auch ein bisschen umgehört und selber kriegt, man kriegt es ja auch mit, ja, im Bekanntenkreis oder in der Familie. Und also das Erste, was immer kommt, ist, wenn man hohes Cholesterin hat, das ist, wenn man zu viele Eier isst oder ja, keine Eier essen, weil Eier sind schlecht für den Cholesterinspiegel. Bitte sehr.
Also ich finde, das ist wirklich ein alter Mythos. Also Eier sind mit Abstand einer der besten Lebensmittel, was es gibt. Nicht umsonst entsteht ein Leben aus einem Ei. Ja, da ist so ziemlich alles enthalten, was man braucht. Ist ein hervorragender Eiweiß- und Proteinlieferant. Es kommt immer darauf an, wie ich das Ei zu mir nehme. Ob ich jetzt Ham and Eggs oder Ei mit Speck isst, ist natürlich nicht so super. Aber das liegt dann nicht am Ei, sondern an der Beilage, am Speck. Wenn ich jetzt eben ein hartgekochtes Ei oder eben ein Rührei mit Gemüse nehme, ist das natürlich, wie gesagt, eines der besten Lebensmittel überhaupt, was es gibt. Also das ist einmal
keine Angst vor dem Ei.
Keine Angst vor dem Ei, im Gegenteil. Guter Eiweißlieferant und auch viele Vitamine und Zusatzstoffe, also hervorragend.
Sättigend, ja super. Also Eier haben wir mal abgehakt.
Genau.
Die Frage hast du schon zum Teil beantwortet, aber doch nochmal, es ist einfach immer auftaucht, wenn ich schlank bin, habe ich automatisch einen normalen, ordentlichen Cholesterinspiegel, der kann gar nicht so hoch sein, weil bin ja eh schlank.
Eben, leider nein, weil wir eben diese genetische Komponente haben. Und nur weil ich schlank bin, heißt das auch nicht, dass ich mich gesund ernähre. Es haben einfach welche, aus welcher und immer super Körperform, aber ernähren sie trotzdem nicht gesund und haben trotzdem hohe Cholesterinwerte und eben die Genetik, wo ich eben auch sehr wohl, das sieht man von außen nicht. Das kann ich wirklich nur anhand einer Laboruntersuchung.
Es gibt eben schlanke Leute, die einfach durch die Genetik gesegnet sind, die nicht so leicht zunehmen.
Genau.
Aber wenn es natürlich trotzdem jeden Tag sie die Tafel Schokoladen und den Schweinsbraten gönnen.
Und die Chipspackung am Abend ist dann trotzdem so, dass die Werte dann auch nicht passen.
Dass es zwar außen okay ist, aber innen vielleicht doch anders ausschaut. Also da mal vielleicht drauf zu schauen. Ein Thema ist auch, dass wenn ich ein junger Mensch bin, brauche ich mich überhaupt nicht kümmern. Es ist eher ein Thema der älteren Menschen.
Stimmt eben auch nicht, wie wir gesagt haben, wenn ich eben genetisch vorbelastet bin, finde ich, ist es halt schon wichtig, das halt in früherem Leben schon zu wissen, weil ich halt die Weichen dann dementsprechend erstellen kann. Und es geht halt alles eben, wie du schon gesagt hast, Richtung Prävention, Vorsorge. Und es bringt nichts, wenn ich mit 60 schon eben die Plaques in der Karotte habe, in der Halsschlag oder halt schon mein Ereignis gehabt habe, dass ich dann halt dagegen steuere, da muss ich eben ein Medikament nehmen. Aber damals kann ich halt die Weichen schon stellen, wenn ich halt mit Anfang 20 weiß, ich habe eben ein hohes LDL oder LPA, dann kann ich dementsprechend schon eben schauen, dass ich nicht rauche, dass ich eben auf Bewegung und Ernährung achte. Also nicht nur Thema von älteren Menschen.
Aber taucht wahrscheinlich bei den Älteren dann eher auf, weil denn eben auch die Symptome und die gewissen Krankheiten auftauchen.
Und auch im Alter das LDL ansteigt, weil die Rezeptoren in der Leber weniger werden und dementsprechend weniger herausgefiltert werden. Das heißt, auch wenn ich eben in jungen Jahren ein normales LDL gehabt habe, heißt das jetzt nicht, dass ich mich in Sicherheit wiege und denke mir, das passt eh alles, muss nichts tun. Also das steigt im Alter an.
Also da durchaus man drauf schauen, nicht zu sagen,
also auch wenn das Leben gleich bleibt und ich nicht irgendwie bei der Ernährung oder irgendwas ändere und immer mehr eigentlich gesund ernähre, steigt das trotzdem leider im Alter an und da muss ich dann trotzdem, also von dem her, das ist schon ein Thema der Älteren, aber der Rest, wie gesagt, nicht.
Dann noch ein Thema, das wir noch nicht besprochen haben, Frauen sind weniger von hohem Cholesterin betroffen als Männer.
Stimmt eben auch nicht ganz. Wie gesagt, die genetische Komponente haben beide. Und bis zum Wechsel sind wir schon ein bisschen bevorzugt. Ist das Einzige, wo wir ungefähr in der Natur ein bisschen bevorzugt sind. Aber danach steigt sowohl der LPA-Wert ein bisschen an und halt der LDL-Wert auch. Also nach dem Wechsel ist wieder alles gleichgesetzt. Also leider also auch nicht ganz richtig.
Also dann durchaus auch wir Frauen, wo wir glauben, es passt eh alles, da mal wieder hinzuschauen, weil eben sich auch da einfach was ändert. Ja. Ein Thema habe ich noch, es gibt so diese Aussage oft so, ja, eben Ernährung auf der einen Seite, aber auch so natürliche Präparate, roter Reis und was da so auftaucht, das wirkt genauso gut wie ein Medikament.
Stimmt teilweise, nicht so gut wie ein Medikament, weil die Dosis ja nicht so genau eruierbar ist. Und da habe ich auch immer wieder viele Patienten sitzen, die sagen, ich nehme lieber was Pflanzliches. Und da finde ich das auch, diesen Mythos finde ich dann immer so spannend, wenn man ihnen erklärt, dass ja eigentlich in diesem roten Reismehl, weil das ist ja eh nur Reis, was halt eben mit dem Schimmelpilz versetzt worden ist, dass da ja eigentlich ein pflanzliches Statin drinnen ist. Das ist einfach das Monacolin K, was wie ein Statin wirkt und chemisch gleich zusammengesetzt ist. Dann sitzt Navi da und denkt, aha. Und das wissen halt viele nicht. Und sie glauben nicht immer, was pflanzlich stimmt ja auch, aber es ist auch das gleiche Grundprinzip wie ein Statin, das ich halt sonst über eine Firma hergestellt bekomme. Aber ja, natürlich kann man eben das Kombinationspräparat wie das Amolipid Plus oder das Atarin hat es früher gegeben, die roten Reismehlprodukte nehmen und ich kann es damit ein bisschen beeinflussen, weil es, wie gesagt, wie ein Statin wirkt, aber halt ich kann es nicht aufdosieren von dem Milligramm und dementsprechend habe ich nur eine begrenzte Senkung. Aber ja, der LDL-Wert geht darunter runter. Das stimmt.
Gibt es da andere Lebensmittel auch noch, die ganz besonders gut werden?
Ne, es gibt zum Beispiel die Pflanzensterine, also es gibt so Cholesterin-Zwillinge, die schauen aus wie Cholesterin und werden dann über den Darm aufgenommen, somit wird das echte nicht aufgenommen. Da sind mittlerweile einige Lebensmittel damit versetzt, so eben die Margarinen oder sowas, wo Cholesterin oben steht, ist halt auch nicht für jedermann, aber das gibt's, ja. Also es gibt dementsprechend Pflanzen, die das halt machen.
Wichtig immer, dass man sich gut informiert.
Genau.
Ja, weil das muss man immer dazu sagen, dass man da nicht einfach jetzt sagt, okay, jetzt kaufe ich die Margarinen, alles ist gut. Das ist eben ein Baustein von vielen und dass man wirklich das Gesamtheitliche dann auch nicht aus den Augen lässt. Was würdest du denn sagen, wenn wir so ein bisschen jetzt Richtung Zukunft blicken? Was wäre so dein Wunsch auch an die Gesellschaft, an das Wissen der Menschen? Was braucht man eigentlich, damit man vielleicht dieses Thema des Cholesterins in Zukunft einfach vielleicht ein bisschen weniger haben?
Also ich glaube, Aufklärung, da ist ja mal ein Bestandteil eh das, was du da machst, dass du da einfach drüber redst und halt und Verständnis erzielst. Das ist auch immer, finde ich, mein Grundprinzip auch in der Ordi. Ich habe da ein Modell und die Patienten dürfen mitschauen. Und wenn sie halt selber sehen, was das an der Halsschlager da ist, dann hat man ein bisschen ganz einen anderen Zugang, als wenn das alles so abstrakt ist und ich weiß gar nicht, worum es da eigentlich geht. Das heißt, Verständnis und Aufklärung fördert halt schon auch die Bereitschaft, was dagegen zu tun und halt auch teilweise Medikamente einzunehmen. Und wie ich schon gesagt habe, ich fand das eigentlich gut, wenn das schon früher anfängt. Also wirklich auch, dass ich halt im Kindesalter schon mal weiß, wo stehe ich überhaupt. Weil wenn ich als Kind ein LDL von 130 habe, weiß ich, ich habe eine familiäre Hypercholesterinämie wahrscheinlich. Und das wird nicht besser werden. Und das sind halt so Sachen, wo man halt in der Gesundheitsvorsorge mit Aufklärung und halt frühzeitig Bildung, ob es jetzt in Schule ist oder halt auch mit Ernährung im Kindergarten und diese Themen, es gibt eh schon gesunde Jause, aber dort dementsprechend ist halt noch mehr implementieren schon im in der Erziehung, in der Schule und dann halt später eben mit der Gesundheitsvorsorge Sensibilität für dieses Thema schaffen und halt nicht so, betrifft mich eh nicht oder eben diese Mythen aufklären. Das muss ich erst im Alter anschauen. Also das sind, glaube ich, die Punkte, die definitiv wichtig sind und eigentlich sollte jeder seine Werte kennen. Weil ich habe so oft, die meisten wissen nicht mehr, welche Medikamente das nehmen, sondern die kleine Weiße in der Früh oder und der, so ist es halt auch bei den Laborwerten, dass sie halt ungefähr wissen, was das ist und auch für sich abrufen können, dass er Begriff wird und dass es nicht so irgendwas ist.
Habe ich schon mal irgendwie gehört.
Oder genau, so ungefähr.
Wenn du auch nochmal, wenn wir gemeinsam in die Zukunft blicken, gibt es so in der Forschung vielleicht oder in den Entwicklungen Trends, Erkenntnisse, wo du sagst, da tut sich was, auf das freue ich mich vielleicht auch, weil wir da echt einen Hebel vielleicht in die Hand bekommen, wo sie vielleicht was tun wird.
Es sind zwei Ansatzpunkte. Das eine ist ja wohl eine Diagnostik, weil oft bei diesen Scores geht es ja um die Bildgebung. Da sind halt mittlerweile schon viel so KI-gestützte Bildgebung, weil ja die Herzkranzgefäße ein zusätzlicher Entscheidungsfaktor ist, wie verkalkt die sind, wo wir weiche oder harte Plaques haben, um halt mit der Therapie weiterzugehen. Da haben wir also eben in der Bildgebung sehr wohl Fortschritte, die recht spannend sind, aber halt auch in der Medikation, weil diesen LPA-Wert, den wir angesprochen haben, da sind sehr wohl Medikamente in der Pipeline, wo dies beeinflussbar ist, was dementsprechend also gerade für eine Hochrisikopatientengruppe interessant ist, weil die haben früher zur Lipidapherese müssen oder die sind bei der Lipidapherese, das heißt, wo das außergewaschen wird einmal in der Woche im Krankenhaus, die profitieren natürlich davon, weil eben wie ein Dialysepatient, der halt permanent zur Blutwäsche muss, ist das halt für den auch nicht lustig und wenn es da Medikamente gibt, ist das natürlich recht spannend und somit ein positiver Blick in die Zukunft.
Da tut sich viel, das ist auch gut. So vielen lieben Dank, liebe Andrea, für diese Einblicke und auch für die Aufklärung bei so vielen Dingen, die jetzt eben herumschwirren, wo wir glauben, eh zu wissen, aber vielleicht nicht ganz am Wahrheitsgehalt dran sind. Zum Abschluss eine Frage, die ich immer gerne stelle zum Schluss. Was ist denn die eine Sache, die du täglich machst, die dich persönlich gesund und glücklich macht?
Diese eine Sache ist etwas schwierig zu formulieren, weil es gibt wahrscheinlich nicht nur eine Sache, aber das ist in der Früh der Kaffee entweder, wo ich halt eben munter werde, wohliges Gefühl im Bauch oder als Mutter, wo man eben das eigene Kind umarmt, entweder in der Früh oder am Abend, es gibt einfach ein gutes Gefühl und eben da vielleicht dankbar ist dafür, wie gut es uns eigentlich geht.
Vielen lieben Dank. An dieser Stelle sage ich auch allen Danke fürs Zuhören. Wir haben sicher wieder viel gelernt. jede Woche mal reinhören bei uns, auch gerne die alten Folgen nachhören. Wir haben schon einen bunten Strauß an verschiedenen Themen, die man jederzeit nachhören kann. Ich empfehle an dieser Stelle auch immer die oberösterreichischen Nachrichten zu lesen, selbstverständlich. Besonders mittwochs, wo wir unsere Gesundheitsbeilage haben, da ist wirklich immer viel dabei. Sonst alles gesammelt auf nachrichten.at/podcast. Gerne anhören und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Danke.